Herzlich willkommen zu Tonspur Wissen. Hier ist Ursula Weidenfeld.
Ich spreche gerne von einem Steinwall. In den Medien hört man oft Mauer, aber es sind keine Steine, die übereinander liegen, sondern es sind wirklich Steine, die in der Regel kleiner als 40 Zentimeter groß sind und die nebeneinander liegen.
Welche Bedeutung hat ein Haufen Steine auf dem Grund der Ostsee? Fragen wir zwei Experten. Fragen wir Jakob Gersten und Harald Lübke.
Tonspur Wissen. Endlich die Welt verstehen. Ein Podcast von Rheinischer Post und Leibniz-Gemeinschaft.
Tonspur Wissen heißt der wöchentliche Podcast zu allen möglichen Themen der Wissenschaft. Manche davon sind sogar super aktuell. Wenn Sie auch ein spontanes Interesse haben, und so ging es mir ehrlich gesagt, als ich von einer steinzeitlichen Mauer auf dem Boden der Ostsee hörte, schreiben Sie noch eine Mail an tonspur@rheinische-post.de, dann kümmern wir uns drum. Oder geben Sie uns mal 5 Sterne und ein Abo, darüber freuen wir uns auch. Danke. Eine Steinreihe auf dem Grund der Ostsee, woher kann die kommen? Hat sie jemand gebaut? Hat ein Tsunami sie hinterlassen? Oder ist es nur Geröll aus der Eiszeit? Diese Fragen stellte sich der Geologe Jakob Gersten, der für das Leibniz-Institut für Ostseeforschung den Boden der Ostsee kartiert und diesen Steinhaufen fand. Und es war ein Glück, dass er diese Frage auch anderen stellte. Harald Lübke zum Beispiel, der Archäologe am Zentrum für baltische und skandinavische Archäologie in Schleswig ist. Beide erzählen mir jetzt, wie aus dieser Zufallsentdeckung einer der spektakulärsten archäologischen Funde werden konnte, nämlich ein Steinwall, den Steinzeitjäger gebaut haben und zur Jagd auf Rentiere nutzten. Hallo Herr Gersten, hallo Herr Lübke. Herr Gersten, Sie sind Geologe und erforschen den Grund der Ostsee. Und dabei haben Sie vor kurzem, ich glaube 2021, eine ziemlich interessante Entdeckung gemacht. Was haben Sie denn gefunden?
Ja, 2021, das stimmt. Man darf sich das auch noch nicht zu spektakulär vorstellen. Damals haben wir erstmal den Meeresboden kartiert und haben gesehen, dass wir in der Mecklenburger Bucht auf einem Mergelrücken, den wir uns angeschaut haben, etwas auf dem Meeresboden liegen haben. Aber wir hatten das die Kartierung mit dem Fächer-Echolot gemacht und wir konnten zu der Zeit nicht sagen, was dort liegt. Wir haben nur gesehen, dass etwas sich über einen Kilometer auf dem Meeresboden lang schlängelt und waren dann ein Jahr später nochmal da und haben Videos von dieser Struktur gemacht und konnten feststellen, dass es sich um eine Steinreihe handelt.
Das war, oder reden wir noch kurz über den Ort, das ist in der Nähe von Rügen.
Das ist die Mecklenburger Bucht, wenn sie sich so ziemlich zentral in der Bucht, wenn man den Küstenort Rerik nimmt und dann senkrecht zur Küste 10 Kilometer in die Ostsee.
Und wenn man dann eine solche Steinreihe sieht, was denkt man dann?
Ich habe erstmal relativ schnell gemerkt, dass es aus geologischer Sicht schwierig wird, einen Prozess zu finden, der für die Entstehung verantwortlich sein könnte. Und ich wusste auch von unseren eigenen Arbeiten in der Ostsee oder auch von Kolleginnen und Kollegen, die den Meeresboden hochauflösend kartieren, dass eine ähnliche Struktur bisher nicht gefunden oder zumindest nicht publiziert wurde und nicht ihren Weg in die wissenschaftliche Fachwelt gefunden hatte, so dass ich erstmal neugierig war, rauszufinden, was hier für die Entstehung verantwortlich sein könnte.
Können Sie kurz beschreiben, was das ist, was diese Struktur war? Wie sieht es aus? Wie groß ist es? Wie lang? Wie breit?
Ich spreche gerne von einem Steinwall. In den Medien hört man oft Mauer, aber es sind keine Steine, die übereinander liegen, sondern es sind wirklich Steine, die in der Regel kleiner als 40 Zentimeter groß sind und die nebeneinander liegen. Und viele Steine, so Tennis bis Fußball groß, und die liegen nebeneinander, so entlang der 21 Meter Tiefenkonturlinie über einen Kilometer.
Also 21 Meter Tiefenkontur heißt, es ist 21 Meter tief und also liegt es und es ist ein Kilometer ungefähr lang. Wenn man das sieht, denkt man dann, das könnte auch eine Eiszeit gewesen sein oder eine Moräne oder eine das Ergebnis von einer großen Welle oder so?
Ja, also es gibt schon geologische Prozesse, die die Steine auch in der Größe transportieren, und Eis oder auch Sturmwellen, die gehören dazu. Und die Steine liegen auch auf einer Moräne, auf einer Grundmoräne der letzten Eiszeit, der Weichsel-Eiszeit. Und die Gletscher selber haben auch die Steine dorthin transportiert. Das sind ja Steine, die wir in Skandinavien im Hinterland anstehen haben. Und die haben dafür gesorgt, dass diese Steine erstmal in das Gebiet hier in Norddeutschland, heutige Ostsee, kommen. Aber dass diese Gletscher die Steine so anordnen nebeneinander, dafür hatten wir dann keine Beispiele und keine Erklärung.
Wussten Sie denn von vornherein, dass das möglicherweise wichtig sein könnte, was Sie da gefunden haben?
Ja, wichtig ist erstmal ein großes Wort. Kommt drauf an, für wen es wichtig ist. Ich habe gemerkt, dass es geologisch schwierig zu erklären ist, und ich war auch neugierig, rauszufinden, welcher Prozess dafür verantwortlich sein könnte. Dass es wirklich relevant ist, um auch über vergangene Kulturen, über die Steinzeit etwas zu lernen, das wusste ich an dem Punkt nicht. Das wussten wir erst, wenn wir dann, nachdem wir mit den Archäologinnen und Archäologen von der Uni Rostock und vom Landesamt und vom Leitzer ins Gespräch gekommen sind und die uns erklärt haben, welche Signifikanz das haben könnte.
Ist das üblich? Also Sie sind Geologe, kartieren die Ostsee, finden was Sie sich ja nicht erklären können und rufen dann die Archäologen an. Macht man das so?
Im Idealfall macht man das so, dass man nicht in seiner Disziplin bleibt, sondern sich auch Rat und von außerhalb holt und sich umschaut. Nun können wir viele Strukturen auch über geologische Prozesse erklären, so dass es nicht immer notwendig ist, aber wir kommen auch immer wieder, gerade wenn wir jetzt den Meeresboden Zentimeter genau kartieren können, kommen wir auch immer wieder an die Grenzen von dem, was, sage ich mal, unser Fachgebiet ist. Und dann im Idealfall sucht man sich dann jemanden, der sich mit diesen Strukturen auskennt. Und in diesem Fall waren es die Archäologen, ja.
Ja, in diesem Fall war es Harald Lübke. Herr Lübke, Sie sind Archäologe. Wann sind Sie denn ins Spiel gekommen?
Im Frühsommer 2022. Ja, da hat die Kontaktaufnahme stattgefunden, und die Anfrage von Jakob Gersen, dass sie etwas in der Ostsee gefunden hätten, was sie geologisch nicht recht erklären könnten. Und haben halt um Rat gefragt, ob wir eine Antwort hätten. Die hatte ich zunächst nicht, weil wir uns zunächst auf den Zeitraum der Überflutung konzentriert haben und auf das Spätmesolithikum. Das ist ein Zeitraum, über den wir in den frühen 2000er Jahren intensiv geforscht haben hier an der Ostseeküste. Und wir da auch viele Strukturen aus dieser Zeit kennen. Aber das, was Jakob Gersen uns da präsentiert hat, das passte in das Bild nicht rein. Also wir haben in der Zeit eben halt Jäger und Sammler, die leben in Hütten und fahren mit dem Einbaum auf dem Wasser umher. Da gibt es keine Hafenanlagen, da gibt es keine Deichbefestigung oder ähnliches, weil in der Zeit der Meeresspiegel sehr stark ansteigt. Also Küstenschutzmaßnahmen hat es in der Zeit nicht gegeben.
Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nochmal sagt, wir sind am Ende der letzten Eiszeit, am Beginn der Warmzeit. Das, was Sie beschreiben, das Gebiet, das Sie beschreiben, war während der Eiszeit Land und wurde dann in der Warmzeit, zu Beginn der Warmzeit, das war, glaube ich, also jetzt, sagen Sie lieber, wann es war, sonst liege ich ganz falsch. Es wurde jedenfalls dann überflutet. Über welchen Zeitraum reden wir?
Ja, naja, das ist eine sehr komplexe Geschichte. Also wie gesagt, wir haben uns zunächst gedanklich mit dem Zeitraum beschäftigt, der zur Entstehung der Ostsee führt, wie wir sie heute kennen. Und in diesen Zeitraum passte das eigentlich überhaupt nicht rein. Und deswegen war zunächst von unserer Seite auch erst die Rückfrage an Jakob Gersen, ob es nicht doch geologische Ursachen dafür geben könnte, weil wir auch, wie gesagt, zunächst nicht die richtige Antwort hatten. Dann gab es eine zweite Kontaktaufnahme, wo Jakob Gersen nochmal klar gesagt hat, also geologisch können wir es nicht erklären, es muss archäologisch sein. Und ich ihn dann zu ihm gesagt habe, also wenn es jetzt eine archäologische Struktur sein muss, dann fällt sie unter das Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommerns und wir sind dann eben halt auch verpflichtet, das Landesamt in Schwerin zu informieren, dass wir dort eine Fundstelle haben, die wir für ein archäologisches Denkmal halten. Das ist aber auch überhaupt kein Problem, weil ich die Kollegen halt sehr gut kenne von meiner Zeit, die ich dort gearbeitet habe. Und da haben wir auch diesen Befund diskutiert, diese 970 Meter lange Steinreihe. Und dann auch schon diskutiert, was kann das sein? Und dann kam eben halt auch die Idee auf, dass wir aus Nordamerika von den großen Seen ähnliche Strukturen kennen. Zwar nicht so lange Steinreihen, aber Strukturen, die dann noch weiter zurückdatieren, eben halt an den Beginn unserer Warmzeit, Zeit der Rentierjägerkulturen, die es auch dort drüben in Nordamerika gegeben hat. Und da haben wir uns dann damit auseinandergesetzt, dass es in den Zeitraum gehören könnte. Dazu kam, dass wir auch kürzlich jetzt gerade einen Aufsatz zur Kenntnis genommen hatten aus dem vorderasiatischen Bereich, also aus ariden Gebieten. Da gibt es auch so große Fanganlagen zur Jagd von Gazellen oder Antilopen, also auch Huftierherden, die auch gezielt in solche Fallensysteme gelockt werden.
Ja, Entschuldigung, ich sage noch kurz einmal was zu der Zeit. Und zwar wissen wir, wie Sie gesagt haben, dass der Meeresboden 20 Meter Wassertiefe, das war terrestrisch, das war Land zur letzten Eiszeit. Und wir wissen auch von der Entwicklung der Ostsee und vom Ostseespiegel, dass dieses Gebiet 21 Meter Wassertiefe vor ungefähr 8500 Jahren vor heute überflutet wurde. So dass wir, wenn wir ein steinzeitliches Bauwerk haben, dass wir auf jeden Fall älter sein müssen als diese 8500 Jahre.
Das heißt, wir sind nicht in der Jungsteinzeit, sondern in der mittleren Steinzeit. Das war eine, Herr Lübcke, da müssen Sie uns nochmal helfen. Wie haben die Menschen da gelebt? Und vor allem, das ist ja die Erklärung, ist ja am Ende, dass es ein Wall ist, der zur Jagd gedient hat. Welche Tiere wurden damit gejagt und wie?
Ja, also wie gesagt, es sind die sogenannten mesolithischen Jäger und Sammler. Mesolithikum heißt eigentlich nur, dass wir uns in unserer heutigen Warmzeit bewegen. Das ist eigentlich die Grenze zwischen dem älteren Paläolithikum und dem Mesolithikum. Das ist eben halt der Übergang vom Pleistozän zum Holozän. So, aber die haben ja auch nicht über diese Jahrtausende, die dort ins Land gegangen sind, einheitlich gelebt. Da gibt's natürlich eine Landschaftsveränderung, eine Küstenveränderung und so weiter. Und nach dem Rückgang des Eises ist natürlich hier zunächst eine offene Landschaft, eine Tundrenlandschaft, wo hier eiszeitliche Tiere leben, die wir heute aus arktischen Bereichen kennen, eben zum Beispiel Rentiere, die hier in Herden eben halt durchs Land ziehen und in der Regel von den Winterlagern in die Sommerlager ziehen.
Und die Leute, die da Jäger und Sammler waren, haben aber, obwohl sie nicht sesshaft waren im engeren Sinne, Wälle gebaut, um zu jagen?
Naja, das ist jetzt halt die Frage, die sich stellt. Wenn wir jetzt solche Anlagen finden und auch uns überlegen, welcher Arbeitsaufwand dahinter steht, sind die tatsächlich nur so planlos in der Gegend rumgezogen? Das glauben wir eigentlich sowieso nicht. Denn die Rentiere bewegen sich natürlich in einem bestimmten Muster. Die Menschen kennen dieses Muster und sie richten ihr Siedlungsverhalten, wo sie wann im Jahr sind, auch danach aus. Wenn aber an bestimmten Stellen solche Anlagen gebaut werden, ist da ja ein sehr hoher Arbeitsaufwand notwendig. Und das macht man ja natürlich nicht mal eben so. Und da stellen sich dann schon Fragen, wann beginnt eigentlich so diese Zentralisierung im Siedlungsverhalten? Denn solche Anlagen, die müssen natürlich dann können dann sinnvoll genutzt werden, wenn sie auch jährlich wieder aufgesucht werden, wenn im Herbst eben die Rentiere ziehen oder im Frühjahr, wenn sie eben halt dann wieder in die Sommergebiete zurückkehren.
Können Sie was sagen, wie es kommt oder wie die Kommunikation zwischen Menschen in der Zeit war, wenn man solche ähnlichen Anlagen in Nordamerika, in Asien und an der Ostsee findet? War das so eine Art Verhalten, was jeder entwickelt hat, oder hat man in irgendeiner Form voneinander gelernt? Oder ist das Verhalten so alt, dass es alle mitgenommen haben auf ihre Wanderungen?
Nein, das haben wir in der Kulturgeschichte mehrfach. Man muss natürlich auch dann immer überlegen, in welchen Zeiträumen wir dort denken. Nicht? Das wird sich dann nicht innerhalb von einem Jahr verbreitet haben. Aber wir sehen es auch in jüngeren oder teilweise auch in älteren Zeiten, wie sich bestimmte Technologien, Kulturtraditionen eben auch über einen Kontinent hinaus ausbreiten. Und das ist sicherlich Mund-zu-Mund-Propaganda. Aber man ist doch immer wieder überrascht, wie schnell das geht, so wenn sich neuartige Technologien durchsetzen.
Können Sie erklären, wie man mit einem Wall, der keine Mauer ist, wie Herr Gersten eben erklärt hat, wie man mit einem solchen Wall, der ja auch nicht besonders hoch ist, wie jagt man damit Tiere? Die könnten einfach drüber springen und abhauen.
Nein, das ist im Verhalten dieser Tiere. Also man sieht das ja im Grunde genommen ganz banal auch heute, wenn man einem Hasen auf dem Feldweg begegnet. Nicht? Also wenn der fliehen will, dann wäre es eigentlich logisch, wenn er zur Seite in die Büsche springt. Das tut er ja aber nicht, sondern er läuft ja eine Zeit lang vor einem her auf diesem Weg, bevor er dann irgendwann auf die Idee kommt, ich gehe mal rechts in die Büsche und dann bin ich weg. Aber der Hase läuft erstmal dieser Spur hinterher, das ist der Weg. Und so ähnlich ist das Verhalten der Rentiere auch. Die folgen solchen Leitlinien. Die kreuzen sie nicht, sondern sie laufen eben halt an diesen Linien entlang. Und das müsste vielleicht ein Tierverhaltensforscher erklären, warum das so ist. Das kann ich nicht, aber Tatsache, das ist ein klassisches Verhalten von Huftierherden, dass die Leittiere diesen Linien folgen und sie eigentlich nicht kreuzen.
So, und haben sich die Menschen dann hinter dieser Linie auf die Lauer gelegt oder am Ende oder am Anfang?
Ja, also wenn man heute in die Völkerkunde guckt und sich solche Anlagen anguckt, dann werden die Tiere eben halt über eine längere Distanz auf einen bestimmten Punkt zugetrieben, wo dann die Jäger in so einer Art Flaschenhalssituation auf die Tiere lauern, auf die Herde lauern und dann eben halt die Chance haben, möglichst viele Tiere dieser Herde zu erlegen. Nicht? Und das bedeutet aber auch, dass wir hier in diesem Fall eine 970 Meter lange Steinreihe haben, wo wir noch nicht genau wissen, wo sind jetzt diese entscheidenden Schießstände, wo haben sie die Tiere erlegt. Nicht? Das gehört ja noch dazu, die Anlage muss erst genauer erkundet werden. Aber es ist so eine Leitlinie, sehr wahrscheinlich, wie wir sie kennen. Und unsere Hoffnung besteht natürlich, wenn wir sie ausführlicher, genauer untersuchen können, dass wir sie dann auch besser verstehen und eventuell auch diese Bereiche lokalisieren können, wo die Tiere tatsächlich erlegt wurden.
Herr Gersten, Herr Lübcke hat gerade gesagt, es war so eine Art Flaschenhals. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass dieser Wall der eine Teil dieser Falle war. Was war denn der andere Teil? Haben Sie da auch was gefunden?
Nein, wir haben noch keine richtige Flaschenhalsstruktur gefunden. Wir haben unterschiedliche Hypothesen, wie was so ein Flaschenhals gewesen sein könnte. Zum einen gab es zu bestimmten Zeiten dort einen See. Wann genau, müssen wir auch noch genauer datieren. Aber es gab ein Seeufer. Und es könnte auch sich so einen natürlichen Flaschenhals oder zumindest auf einer Seite das Seeufer gewesen sein und auf der anderen Seite die Mauer. Es gibt auch Beispiele aus Grönland, wo man die Tiere gezielt in einen See getrieben hat, um sie zu verlangsamen. Es gibt in Kanada, glaube ich, auch eine Struktur oder mehrere Strukturen, die in einem Cliff enden, so dass die Tiere stürzen. Wir haben hier keinen Cliff, wir haben so eine Topografie nicht, aber insgesamt wissen wir noch wenig über die Paläolandschaft zu der Zeit, als dieser Wall gebaut wurde und müssen hier auch erst noch Kartierarbeit leisten, um die genauer zu rekonstruieren und dann auch zu sehen, wie sich dieser Steinwall in das damalige Landschaftsbild einpasst.
Hat man denn Rentierknochen gefunden oder Reste von Jagd, Herr Lübcke?
Nein, bisher noch gar nicht. Also es wäre zu hoffen, dass wir eben halt auch die umgekehrte Schlussfolgerung auch vorlegen können. Damit wäre es dann endgültig abgesichert, dass das tatsächlich so eine Anlage ist. Bisher ist es eine Hypothese und es ist die Hypothese, die aus unserer Sicht am wahrscheinlichsten ist.
Würde man denn im Meer etwas finden können, einen organischen Rest, also Knochen, Siedlungsreste oder ähnliches von Kulturen, ja, die 9500 bis 8000 Jahre vor Christi da gelebt haben?
Ja, das mit Sicherheit. Also wir haben ja auch eine Situation, wo wir ja den umgekehrten Fall erhalten haben, nämlich diese Abfallschichten in einem ehemaligen Seeufer. Das sind diese berühmten Rentierjägerfundstellen bei Stellmoor, ja, in der Nähe von Ahrensburg, also östlich von Hamburg. Also der Stellmauer Tunneltal ist berühmt für diese späteiszeitlichen Rentierjäger von Stellen, wo wir ja hunderte, tausende Rentierknochen dort in den Seebodenschichten liegen haben. Was wir dort eben halt aber nicht wissen, ist, wie die Tiere dort gezielt an diesem Punkt getrieben oder geleitet wurden, um sie dann dort vor Ort zu erleben.
Wie haben die denn gejagt?
Es ist halt eben so, das ist halt eine bebaute Landschaft und bei uns in Europa ist die Landschaft kulturell so umgestaltet, dass wir dort solche Anlagen an Land gar nicht mehr finden würden. Aber wir haben halt eben diese Abfallschichten in den Seen und hier unter Wasser ist es jetzt im Moment umgekehrt. Da haben wir offenbar diese Struktur, die zeigt, wie diese Treibjagden stattgefunden haben. Was uns jetzt noch fehlt, ist eben halt dieser Endpunkt, wo wir dann auch diese Abfallschichten finden würden. Grundsätzlich ist es so, dass wir in der Ostsee ein reiches Kulturerbe steinzeitlicher Kulturen haben. Das haben wir ja, wie gesagt, in den frühen 2000er Jahren sehr intensiv untersucht, aber für einen jüngeren Zeitabschnitt. Und da haben sie Erhaltungsbedingungen, die finden sie so an Land nicht. Da haben sie Holzgeräte in den Schichten erhalten, Tierknochen ohne sowieso dann Geweih. Das sind hervorragende Erhaltungsbedingungen, wenn wir eben halt diese Abfallschichten.
Und können Sie in der Ostsee 21 Meter unter dem Meeresspiegel, können Sie da graben?
Ja. Also wir haben das zwar nicht in 21 Meter Wassertiefe gemacht, aber ich habe ja viele Jahre als Unterwasserarchäologe hier in der Ostsee gearbeitet und sie haben eine etwas andere Technik. Sie arbeiten mit solchen Induktionssaugern, die funktionieren wie so ein Staubsauger, saugen das Sediment ab. Aber in dem Moment, wo Sie ein bindiges Sediment haben, das nicht nur aus Sand besteht, dann können Sie Schnitte graben wie an Land auch. Nicht? Nur wenn das reiner Sand ist, dann fließt es alles nach. Dann haben Sie so 45 Grad Schüttung. Da können Sie nicht Schnitte graben. Aber in dem Moment, wo es bindig ist, können Sie Schnitte graben wie im Moor oder wie in heutigen, wie an Land auch grundsätzlich.
Genau, technologisch ist das möglich. Es ist aber trotzdem eine große Herausforderung, weil wir uns hier in 21 Metern Wassertiefe befinden und man, das kommen dann auch die Fragen auch an mich öfters. Jetzt ist es schon 3 Jahre her, dass dieser Steinwall zum ersten Mal entdeckt wurde. Warum dauert das so lange? Weil es einfach sehr viel Aufwand ist, solche erstmal Schiffe zu mobilisieren, diese Forschungsausfahrten zu realisieren, das Funding dafür zu bekommen. Und dann ist auch die Arbeit der Taucherinnen und Taucher am Grund eine große Herausforderung. Wir hatten auch schon, wir haben, glaube ich, 3 Tauchgänge realisieren können. Wir mussten aber im letzten Jahr auch viele Tauchgänge von der Uni Rostock auf der Limanda geplant absagen, kurzfristig aufgrund von Welle, Wetter, Wind. Und dann dauert es immer wieder eine Zeit, bis die nächste Tauchfahrt erstmal wieder im Plan ist und durchgeführt wird, so dass wir das, was im zum Beispiel im Ahrensburger Tunneltal gemacht werden kann, vieles kann man im Offshore-Bereich auch machen, aber die Zeiträume sind einfach wesentlich größer und der Aufwand ist wesentlich größer und die Struktur ist fast 1 Kilometer lang, so dass es ein bisschen auch, zumindest wenn man nur 1, 2 Tauchgänge hat, ist es auch ein bisschen so eine Nadel im Heuhaufen, nach der man sucht.
Alles klar, Herr Gessen. Jetzt die letzte Frage an Sie. Sie machen ja eigentlich, suchen ja eigentlich oder kartieren die Ostsee ja nicht, weil Sie archäologische Funde aus der Steinzeit gerne finden wollen, sondern Sie machen das aus anderen Gründen. Warum machen Sie das? Und wie viel Platz ist in Ihrer Forschung jetzt eben für diese archäologischen Interessen?
Ja, die archäologische Seite, die ist neu tatsächlich. Die ist aber auch Teil der Arbeit, die wir machen. Wir kartieren den Meeresboden hochauflösend hier am Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde, um zu verstehen, wie geologische Prozesse, biologische Prozesse, aber auch anthropogene Prozesse den Meeresboden überprägen. Oder andersrum gesagt, um aus der Struktur des Meeresbodens über solche Prozesse zu lernen. Und
also das heißt Klima, Mensch, Fischerei, Wellen, Umwelt. Also Sie gucken, was sich auf dem Boden verändert im Lauf der Zeit, aus welchen Gründen?
Ja, das ist Grundlagen. Erstmal, sieht der Boden überhaupt aus? Wo haben wir Sand, wo haben wir Steine, wo haben wir welche Habitate für welche Tiere? und dann auch, wie wird dieser Meeresboden überprägt vom Mensch. Die regionale Tiefenverteilung, die kennen wir ganz gut, auch über Arbeit, die letzten 50 Jahre gemacht wurde. Aber da ist auch der technologische Fortschritt, den muss man auch beachten. Und jetzt können wir zentimetergenau Strukturen auflösen. Und das konnten diese alten Kartierarbeiten nicht, so dass wir viele Gebiete, wo wir ungefähr die Tiefe nun kennen, Zentimeter genau erst wieder neu vermessen müssen. Und da sind wir im niedrigen einstelligen Bereich, Prozentbereich, würde ich sagen, wo wir wirklich so eine Auflösung haben. Das heißt, ganz viel ist noch zu entdecken und zu erforschen.
Dann wünsche ich Ihnen beiden noch viel Erfolg beim weiteren Suchen und Finden von weiteren Steinreihen. Danke für diese Erzählung einer wirklich sensationellen Entdeckung. Dankeschön.
Gerne. Dankeschön auch.
Das war Tonspur Wissen in dieser Woche. Nächste Woche wieder neues Thema, neuer Experte. Herzliche Grüße, Ursula Weidenfeld.